Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
In Folge 3 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner erzählt Hanno Järvenpää von seinem neuen Arbeitgeber Bad Nauheim und von der Krebserkrankung seiner Frau. Innsbruck-Co-Trainer Florian Pedewiller blickt auf seine aktive Karriere zurück und seiner neuen als Co-Trainer entgegen. Und Martin Weber von Hockeydata nimmt die Entwicklungen am heimischen Statistiksektor eingehend unter die Lupe. Das und noch viel mehr jetzt bei He was one of the dearest friends of the old Forecheck podcast. He's going to be one of the dearest friends of the new Hockey O'Clock podcast. He's the legend that is Hanno Järvenpää. He's the head coach of Bad Nauheim and is now on Hockey O'Clock. Coach, glad that you take your time. Glad that you found a new job in Bad Nauheim. How is life in Germany?
Well, first of all, Martin, thanks for the kind words. Thank you for making me blush. That's okay. New work. Thanks for asking. It's been interesting, as we all know, because of the virus. We didn't know until yesterday when would we start our league. And now it's clear. 6th of November, that's when we play our first game. And of course, there's been a lot of confusions, like what's going to happen? When are we going to start our training camp? Can we practice together? And how about the dressing rooms and et cetera, et cetera? So it's been really interesting. But speaking of this city, what a beautiful city. Not too big, not too small. We got everything in here. And of course, the fact is that 25 minutes away. There's a big city, Frankfurt. Like if you want to see a real action, you can always hop in your car and go and see the big city. But so far, I've been very happy with Bad Nauheim.
It's your sixth head coaching assignment in the fifth different location in the last decade. Lead me through how you are getting settled. What are the first steps you take when you get to a new city?
First, you have to get to know the management and also your partner. I'm talking about assistant coach. And something interesting for Austrian hockey people. My assistant is Harry Lange, former Katze and Graz player, and what a great guy. I really like his sense of humor, and so it's you get to know the persons you work with, and of course meeting players it's important. But now, just because of the virus, I haven't met too many players, maybe five of them. But hopefully everything clears up, and after we know when we start our training camp, I can start getting those players better. But other than that, it's just when you have a spare time, you go to the city and Bad Nauheim. Well, Martin, let me ask you something. What do you know about Bad Nauheim?
Basically, the few details or things that you're going to tell me. So nothing.
Of course. First of all, they have a great hockey team in Bad Nauheim. Okay, that's number one.
I heard a great coach as well.
Hopefully so. I believe in my chances. Let's put it this way. Long time ago, back in the 50s and 60s, there's a lot of American young men came to Germany to serve their military service. And Elvis Presley was one of them. And he lived in Bad Nauheim for 2 years. So Elvis is a big thing here. And I have to say, because I just love his music, and I love Elvis, the way he pretend, the way he was on the stage and lived his, well, I don't know about living his life, but it's been really, really nice to see that people they still remember Elvis, and hopefully I can sing to our fans after a few games that it's all right, Mama.
Of course, that you want to. That's what you're gonna do: sing to the fans an Elvis song. So,
yeah,
so,
<sure. laughs>
so there's that. But how confident in general are you that there is gonna be a hockey season? Obviously, COVID-19 a topic throughout European hockey countries. But what's your gut feeling? Are we gonna have a season?
We will. I strongly believe in this system in Germany, and I have to say the also the hockey clubs here, not just in DEL but also in our league DEL2, they're working hard in order to see hockey in this season. It means, well, basically, I could imagine that at least in the beginning, we're not going to see too many fans up in the stands. But hopefully later on this thing settles, and I'm confident we are going to have some hockey here in Germany.
Glad to hear that. Bad Nauheim's now been part of the DEL2 for 7 years. When you were part with Lausitzer Füchse, you coached against Bad Nauheim. However, the city is still waiting for the first playoff series win. Is that the benchmark that you're trying to set? Is that the expectation that you want to create, or what's the goal for the season?
Of course, every coach wants to win a title, and but when I think about our club, yeah, it's not too big, it's not too small, and you know the team, it's been battling year after year. It kind of reminds me of Villa. Villa, they have tasted success a few times, and I believe in our chances. But also, in the mean, at the same time, you have to be realistic. There's also teams in our league. They have a bigger payroll, and they have maybe a little bit better players. But still, what the heck, Martin, we haven't lost our first game yet.
So that's a start. Like, if you look at the roster, there's one name that rings a bell with a lot of Austrian hockey fans. It's Kelsey Tessier. He's one of the import players that you brought in. Why?
I remember Tess playing for Vienna. He was in pain in the neck in every game. And his willingness to play the game and work hard, it touches me. And he's one of those players that he has those so-called leadership skills, leadership qualities. And I believe Tess, he's going to have a really good season with us.
If I counted correctly, you're the sixth head coach in the DL2 with ties to the former Erste Bank Ice Hockey League. Why is it that so many coaches with ties to Austrian hockey end up in DL2?
I really don't know the answer, Martin. I can only speak for myself. After I was released, or let's talk straight. After I was fired by the Fehvar in January, a couple months after, I got an invitation to come over here to Bad Nauheim and see management, see the city, see the office employees, and I really liked what I saw. honest, hardworking people, and they have a heart when they work. Like this hockey club really means something special to them. And when you are in that kind of environment, you want to give your best shot, and you want to work hard in order to win our next game.
You already mentioned it. Your release, you being fired by Feheva. How did this develop? When did you know that this wouldn't end well?
I have to say it came by surprise, but we all realized that if the team is not functioning, the management, they have to do something. So of course I accept my faith in Fervar, but there was also something else behind it. Like last year, about a year ago, my wife, she got really sick, and we're talking about cancer, and how dangerous the cancer is. Well, in my opinion, every cancer is dangerous, and the whole season was like a nightmare. Now, when I look back now, it was really really tough to focus on your work, because in back of your mind you think about your wife and how is she doing. I have to thank the management of Vehervar. They gave me a lot of time off to visit Finland and my wife. And in the end, leaves kind of a bitter taste in your mouth when you get released. And of course, you would like to continue the whole till the end, the whole season. But let's put it this way: this firing. Now, when I think about it, it was like. Like the storm in a water glass in that season.
Has that been, I mean, I can't even imagine having to treat my sick wife who's struck with cancer. Would you say that this has been like emotionally the toughest stretch of your career, of your life?
just going to make this short, Martin. Yes, absolutely. Yeah, it's been... well, I don't know how's it like to be in hell, but I have to say that when I look back, yeah, it was kind of a living hell, but it's over now.
Over in the sense of she's well, or what's the status on your wife, if I may ask?
My wife is doing okay today, and she did well. Also, well, yesterday, and as we all know, we don't know about tomorrow. But right now, everything is fine in her life.
Okay, so we're talking about you being let go in Feheva. We're talking about having to treat your wife who's sick with cancer. We're talking about COVID-19 and the lockdown. Is there any way 2020 can get any worse? I mean, the only way is up, right?
Yeah, the only way is up, and I also I believe that since my parents' car accident long time ago, you realize that how short this life can be, and therefore I guess I set myself a new approach to life, try to stay positive. And it has helped me quite a bit over the years. And when I think about this, the last 12 months, it's been the same story. I have tried to stay positive, and just like we spoke earlier, we don't know about tomorrow. So what the heck? If you're doing okay today, enjoy your day.
So there's lockdown. There's your wife with cancer. There's, thank God, a new coaching assignment, but there's been another change in your life. And we texted back and forth before this conversation, and you told me about that pretty massive change for you. Would you care to elaborate what has changed in your daily routine and behavior?
Oh, yeah. When you're a coach and you're coaching abroad, especially if you're alone, you feel the pressure on your shoulders, sometimes more, sometimes less. But anyway, coach, he's the one who pays the price. If the team plays well, coach is smiling and people are tapping your shoulder on your shoulder. And when the team loses, you're not a good coach. And so emotionally, this is like a roller coaster. And I noticed myself that over the years, one good way to get away from your problems was to have a couple beers. And then it kind of became to be a habit, and not once a week, you know, twice a week, three times a week, even four times a week, and so on. Just a little bit more than a year ago, I decided I got to do something with my life because I'm not feeling well. So I told myself, how about, Hanno, if you stop drinking? And that's what I did. And when I think about now, how does it feel to not to drink? It's just a phenomenal feeling to wake up in the morning when you don't have anything in your body or anything in your head. You feel more or less, you feel fresh yourself, and you're ready to start your day without alcohol. And this is a subject, Martin, that usually people they don't talk about. Like if a person drinks just too much alcohol, people around him they want to protect him or her, and if you can change your life without having alcohol, I can only say from my experience, it's a great change. I highly recommend that.
You've seen hundreds of coaches, played and coached dozens of teams. How big of a problem is alcohol in the hockey world?
There's a problem. I know a number of coaches, they battle with this. With this issue, and you kind of feel them that hey, you're under pressure, and you have to find a way to relieve yourself somehow. But I can say that the coaches, what I know, not everyone, of course not, but there's a lot of coaches who has taken a wrong route in their coaching career. Speaking about drinking.
Now, I myself, I'm a former smoker, so I know how it is to go cold turkey. How did you do it? Was there anything that helped you stay away from alcohol?
Well, not really. You have this battle between your ears, and you just tell yourself that hey, it's gotta be over. And have to say it in the last 12 months, has there been times that I wanted to have beer or two? Absolutely, Martin. But you just you have to stay strong. Like this is, it's not rocket science. It's all about mental toughness. And now when I look back, I have to say I'm proud of it. I quit and I have stuck with my decision. And just like today in the morning when I woke up, I felt great without any extra headaches or anything like that.
Glad to hear that. Glad to hear that. After you were let go by Fehava, did you still try to follow the former Ibel League or did you try to get away from the sport?
Well, if we talk about last season, after I was fired by Fehava, I didn't follow the Ibel League that much. But now new season and everything's a new ball game in Austria, but also here in Germany in hockey world. And I will follow what is happening in Austria and what is called Ice Hockey League.
It's the Bet-at-Home Ice Hockey League. The ice standing for International Central European, obviously. Right. You've already mentioned it. It's a new season, a new game, but I wanted to look back a little because you're holding two very distinct records, as goes for the former Erste Bank Ice Hockey League. You know which records I'm talking about? Or any guess?
Best looking coach. No,
that's definitely one. very, very good guess. Very close. But you're actually the coach who coached the most games, 483. You're way ahead of Greg Holst and Jim Boney. So you must have done something right if you were around for such a long time, obviously.
Oh, wow. I didn't know that. Oh, that's...
It's a lot of games.
Yeah, a lot of games. Thanks for letting me know, Martin. I can't possibly say that, hey, about those almost 483 games, I enjoyed every single of them. No, but it was a hell of a ride. Now when I look back, I feel proud of myself about this achievement. Thanks for letting me know.
There's a second record that has your name on top. It's the record for most losses in the Ibel era, so to speak, with 257. If we turn that around, you're fourth in all-time wins with 226. So there's that. If we look at those games and 483, almost 500 games, is there one game or are there a couple of games that maybe stand out for you?
As we all understand, there's a lot of games, but if I have to pick one, it was five and a half years ago. We played in Klagenfurt against Katse, open air game. That's certainly one game that comes up immediately, and the atmosphere in front of 30,000 fans. You play hard, and weather was really good, and the fans they were into the game all the way. What a great experience! I will never forget that.
And Villach obviously won that Winter Classic game. How sweet was it to take the win in Klagenfurt's house in front of maybe 25,000-26,000 KC fans? People can't see you're smiling from ear to ear.
Yeah, game is game, and in one game, anything can happen. And under the circumstances, what we faced in that game just before, like 15 minutes before the game, our goalie, JP Lamoureux, he comes up to me and he says, "Coach, I can't play. I'm sick." And obviously, I didn't have a whole lot of time. So I go up to Thomas Hörnekel, and I said, "Hey, Tommy, you think you could play tonight?" And I always remember his action. You know, he jumps up, you know, from his seat in the locker room, and he said, "Yes, coach, can I play? Yes, you know, I can take care of this." And in that game, Mr. Hörnekel, he was phenomenal. I believe the final score was 4-1. He was, in my opinion, that was his best game in his career. And there was the whole thing, big stadium. It still gives me goosebumps about this experience.
You got very close in the Ibel era with two teams twice, getting to the semis. Obviously, with Ljubljana losing against Linz in 2012, obviously with Villach losing against Bolton, who later went on to become champion in the all-deciding Game 5 at that time. How long do these losses stick with you? How long are they lingering?
After all, not long. I would say 2 or 3 months. It haunts you, especially when one season when we went down in Linz in Game 7. That was a quarterfinal game. Yes, Game 7 in Linz. We're down 4-3, 1 minute left, and the Linz were penalized twice, not once but twice, in the last 60 seconds of the game. So I call timeout, I pull the goalie, and we have a power play 6-on-3. Oh man, that was close to score that tying goal. So close and so far. So that's also, if we talk about one game, this game in Linz, that's the most painful in my coaching career. But it's when the years go by, you feel okay, but still I can't smile too much when I think about this particular game.
We're talking about highs and lows, obviously, or hopefully for Bad Nauheim fans, a lot of new highs are being created by you and your staff. How do the next few weeks look like? What's the plan in terms of training camp and getting the team ready?
The next 2 weeks, we're still looking for a couple of players, so-called import players, and also some quality German player or players would be nice to have in our team too. And other than that, we keep planning our season, me and Harry. And also we have to plan all the testing before the training camp, and also if I have time, I'm also going to do practice plans in advance, so I don't have to think in the morning, but what are we going to do today?
You were talking earlier about the fact that you were in contact with five players. Now, I'm sure you know a lot more about all the other players than fans do. In terms of the system, do you look at the players and then try to come up with a system that fits them? Or do you have your system that you're taking with you to each and every coaching stop? How does that work?
You have your system and you stick with it. Because it gives you security, and security in this business as a coach is really important. and you just the your job is to is it sell maybe or offer players your system, and you go from there. So, and I'm confident. Over the years I have tried to keep my game simple. So this is not really rocket science. So my idea in hockey is that less you think, less you can enjoy your game.
If for whatever reason fans in Bad Nauheim haven't heard the name Hannu Jevenpää yet and don't know what he brings to the table, what's hockey going to look like in Bad Nauheim if there is a season in 2020-2021?
Mm-hmm. Well, we are going to play defensive-oriented hockey, 49%, and we will play offensive hockey, 51%.
Putting it, as always, in diplomatic terms. Coach, it's been a pleasure talking to you. Thanks for transparency, honesty, and all the best to you and your wife. Stay healthy, stay safe.
Thank you so much, Martin. Always great to have you talk to you. And also, I have this, if I have this opportunity now, I wish you everyone a great day. Enjoy your day because you don't know about tomorrow.
Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, der ORF, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, facebook.com/hockeydata oder Instagram @hockeydata.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner on Tour. Dieses Mal geht's nach Innsbruck, wo man ein ganz besonderer Ex-Hai, muss man leider sagen, gegenüber sitzt. Florian Pedewiller, heimlich still und leise, eine große Haie-Karriere im Frühjahr zu Ende gegangen. Wie geht's da aktuell?
Ja, sehr gut, muss ich sagen. Habe die ganze Corona-Zeit jetzt ein bisschen zum Nachdenken genutzt. Und ja, es geht mir jetzt aktuell sehr gut.
Du hast deine Karriere beendet, du hast letztes Jahr auch mit einer Bizepsverletzung, ich glaube es war ein Sehnenriss, zu laborieren gehabt. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, es wird mit nur 32 Jahren, muss man auch dazu sagen, deine letzte aktive Saison sein?
Gedanken habe ich mir eigentlich schon im Sommer letztes Jahr ein bisschen gemacht, aufgrund diverser Verletzungen. Und wie gesagt, der Bizeps-Sehnen-Einriss hat nachher den Rest dazu beigetragen, dass ich mich dann entschieden habe, wo ich im November den OP-Termin bekommen habe, dass ich sage, das wird letztes Jahr sein.
Du bist jetzt aktuell Co-Trainer von TVK Innsbruck, die Haie. Bleiben wir noch ganz kurz bei der aktiven Karriere. Was glaubst du denn, wird dir am meisten fehlen? Du bist zwar weiterhin im Lockerroom, viele Spieler sagen immer, es ist genau der Kabinentalk, aber hast du da schon Gedanken drüber gemacht oder lässt du das auf dich zukommen?
Ja, man. Natürlich, die Emotionen am Eis, das wird man sicher abgehen. Und das ist natürlich jetzt auch ganz eine andere Herausforderung. Bin jetzt auf die andere Seite gewechselt, hoch nicht mehr in der Kabine, sondern im Trainerkammer. Und ich denke, das wird sicher am Anfang ein bisschen Umstellung sein. Aber wie gesagt, bin sehr positiv dem Ganzen und freue mich wirklich auf die neue Herausforderung.
Ganz klein wenig in der Vorbereitung auch mit einem deiner ehemaligen Weggefährten gesprochen. Und der hat mir eine Geschichte zukommen lassen, die möglicherweise indizieren könnte, dass du vielleicht auch die eine oder andere Busfahrt vermissen wirst. Wir hören mal kurz rein. Patti Mössmer hat uns da was zukommen lassen.
Also wir haben mal einen Trainer gehabt, einen sehr, sehr strengen Trainer, muss ich dazu sagen. ein skandinavischer Trainer, weitere Namen will ich jetzt nicht nennen. Er war strikt gegen Alkohol und unsere Saison war jetzt nicht sehr berauschend, nicht wegen Alkohol, sondern spielerisch. Und dann habe ich einen vormaligen Fan gehabt aus Graz, wo ich gespielt habe und der hat mir jedes Mal, wenn wir dort gespielt haben, eine Kiste ein Bier gegeben und da hat der Busfahrer gewusst, der hat sich immer hinten versteckt. Der Florian hat es auch gewusst und wir sind gegenüber gesessen und der Florian hat gesagt, nein, nach dem Spiel, da trinkt er jetzt nichts mehr. Und ich kenne den Florian sehr gut. Es war eine Tradition von uns, dass wir immer wieder Bier getrunken haben nach dem Spiel und sich unterhalten haben natürlich über den Verlauf des Spiels und was wir besser machen können. Und nach dem Spiel hat er gesagt, nein, der Trainer hat gesagt, nur ein Bier und dann hat er das Bier getrunken und hat sich dann hingelegt. Und dann haben wir gedacht, naja, was soll ich jetzt tun? Soll ich alleine weiter trinken? Und haben wir gedacht, ich kenne den Florian sehr gut. Der wird jetzt keine 5 Minuten brauchen, dann wird er seine Äuglein wieder aufmachen und sich umdrehen und sagen, ja, jetzt hätte er doch mal gerne ein Bier. Und dann hat das keine 5 Minuten gedauert, sondern nur 2 Minuten und er ist aufgestanden und hat gesagt, du, ich glaube, ich würde gerne noch ein Bier abkaufen und dann haben wir durch die ganze Kiste bis Innsbruck geleitet gehabt.
Es ist in dem Fall relativ schade, dass der Podcast nur ein Medium für die Ohren ist und nicht für die Augen. Du musstest sehr lachen, sehr schmunzeln. Also ich glaube, du erinnerst dich daran.
Ja, sehr, sehr lustige Geschichte gewesen, wenn man dabei war und einfach die Situation kennt. Ja, wie gesagt, das sind natürlich die anderen Sachen, was wir natürlich auch abgehen werden. Die Geschichte mit den Mitspielern. Das ist ein ja, einzigartig, sage ich.
Patti Mösmer ist vor 2 Jahren zurückgetreten, unter das Hallendach gezogen worden. War er vielleicht auch jemand, mit dem du die beste Zeit hattest, am meisten Kontakt als Innsbrucker Hai? 2 Urgesteine eigentlich.
Ja, ich habe, wie gesagt, mit Patti die längste Zeit zusammengespielt. Wir waren, wie ich schon gesagt habe, am längsten jetzt im Kader von der damaligen Nationalliga-Meistermannschaft. Und natürlich vermisst man da auch noch solche Typen wie ihn Patti in der Kabine. Wenn du da die letzten Jahre oft einmal irgendwelche Geschichten ausgedacht oder erzählt hast und dann die Runde geschaut hast und da siehst du eigentlich überhaupt keinen Spieler mehr mit dem, was du das erlebt hast, dann denkst du schon, bin ich jetzt so alt geworden oder was ist passiert? Und nein, das ist mir schon abgegangen, gell, so ein Typ wie er. Und ja, jetzt ist einfach Zeit für neue Geschichten. Und bin ich ganz gespannt drauf.
Darf ich jetzt schon vorwarnen, es kommt noch eine Geschichte, aber führe mich mal durch so eine Busfahrt. Patti hat sie auch angesprochen, es wird vielleicht mal ein Bier geben, vielleicht ist dann auch mal, Graz ist ja lange Heimfahrt, ist dann auch mal eine Kiste dem Ganzen zum Opfer gefallen. Was ist da aufgearbeitet worden? Wie habt ihr das Spiel dann auch versucht für euch zu sezieren?
Ja, ich denke, ich bin generell ein Typ, was denkt, im Bus, wenn die Leute oder die Mannschaft untereinander redet und es soll ruhig einmal bei 1 oder 2 auch einmal 3 Bier sein, weil ich sage, beim Reden, da kommen die Leute zusammen und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass man einfach noch gewisse Situationen aufarbeitet, nur mal bespricht, vielleicht sieht es ein anderer Mitspieler ein bisschen anders und, oder eine Situation, wo man selber denkt, das war ja nicht so gut, sagt er noch wieder, nein, mach doch einen Kopf, das war eigentlich die richtige Entscheidung. Man kann sich da schon untereinander ein bisschen stärken und ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man kommuniziert miteinander.
Wenn man auch 1 und 1 zusammenzählt, dann kommt man relativ rasch auf den etwas strengeren schwedischen Trainer. Ist euch irgendwie jemals dahinter gekommen oder gab es dann jemals wirklich Schimpfe oder den berühmt-berüchtigten Anschiss?
Nein, wir waren da, sage ich, sehr professionell genug und beim Öffnen des Biers ist natürlich immer wieder ein Huster ausgekommen und der Busfahrer war ja da ziemlich involviert in dem Ganzen und hat einfach gesagt, lasst es hinten stehen und er wird das noch beseitigen. Ja, ab und zu braucht man das einfach. Ich glaube, jeder Spieler versteht das, dass man einmal an jemanden durchtrinken muss. Es ist einfach so, das ist im normalen Leben und auch im Profisport so. Sollte natürlich nicht zu oft passieren, aber wie gesagt, es tut schon einmal gut.
Du blickst auf 1,5 Jahrzehnte als Innsbrucker Hai zurück mit 2 kurzen Auslandsunterbrechungen. Gab es einen Punkt in deiner Karriere, wo du gesagt hast, Profi-Eishockey, das könnte tatsächlich funktionieren?
Ja, das war eigentlich eine Zeit, wo ich in Innsbruck von U20 rausgefallen bin und den ersten Profivertrag bei den Hai unterschrieben habe. Aber damals waren wir einfach von den Einheimischen auch sehr stark aufgestellt und viele kärntnerische Spieler, ausländische Spieler, eh klar. Und da war eigentlich der Punkt, wo ich mir zuerst einmal gedacht habe, in Innsbruck wird es schwierig werden. Und habe eben dann den Weg gemacht über die deutsche vierte Liga nach Holland. Und dann, muss ich sagen, habe ich für mich eigentlich das Glück gehabt, dass Innsbruck in die zweite Liga gegangen ist und sie mich zurückgeholt haben. Und da habe ich eigentlich nachher schon irgendwo das gesehen, es würde funktionieren. Und natürlich ist es einfach für jeden Spieler der Traum, dass man den Sprung schafft.
Du hast es angesprochen, du bist dann quasi rausgefallen und jetzt ist es ja mehr als nur ungewöhnlich, den Weg über die deutsche vierte Liga in Richtung Profi-Eishockey zu suchen. Du hast beim ESC Harzer Wölfe Braunlage gespielt. Das hört sich schon sehr auch nach Provinz an. Wie kommt man dorthin?
Ja, es ist eine Weltmetropole, muss ich sagen. Und ja, ich habe da einfach durch Kontakte und das mal durch meinen Manager, der hat einfach mir das organisiert und mich gefragt, ob man das vorstellen könnte. Mir war zu dem Zeitpunkt einfach sehr wichtig, dass ich irgendwo spiele. Und deswegen wollte ich die Chance aufrechterhalten und wollte einfach woanders hingehen, auch für meinen weiteren Lebensweg, abseits vom Sport, weil ich denke, es ist einfach wichtig, wenn man mal auf sich alleine gestellt ist. Und das hat mir auch so für meinen weiteren Lebensweg, muss ich sagen, enorm geholfen.
Nächster Schritt, die Niederlage. Du warst, die Niederlande natürlich. Du warst in Eindhoven. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Profiliga, in der man sich denkt, okay, da macht man jetzt den nächsten Schritt. Aber war das für dich der logische nächste Schritt?
Ja, ist eigentlich eher, wie soll ich sagen, wir haben viele Spieler von Nordamerika oder so von Colleges, die was einfach nach Europa wollen. Und war eine super Erfahrung, muss ich sagen. Und hat man sicher auch, wie gesagt, wie gleich wie Deutschland, vielleicht sportlich gesehen jetzt auch, ich habe viel Eiszeit gehabt, ich habe viel gespielt. Ist nicht die beste europäische Liga, das wissen wir. Aber für mich selber hat es mir einfach enorm geholfen. Und ich denke, das hat mich einfach in meinen weiteren Weg gestärkt.
Was war vielleicht das Obskurste, das Spannendste, das Außergewöhnlichste an der niederländischen Liga oder eine Erfahrung, wo du sagst, die kann man so nur dort machen?
Ja, nur dort machen. Dass man nach jedem Spiel einen Dopingtest hat, aufgrund von Cannabis. Nein, ich habe keine Ahnung. Also, ich sage mal.
Finde ich schon mal relativ ausgewählt.
Ja, das ist wirklich so. Und einfach eine super Erfahrung gemacht mit den Spielern. Wir haben ein riesen Haus gehabt mit 5 Schlafzimmern und haben da nach mehr oder weniger ein riesen WG gehabt. Ich sage einfach, die ganze Erfahrung rund um und um mit dem Bike zum Training fahren, weil Holland ist ja bekannt, mit den Fahrrädern viel zu tun. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, das hat man einfach extrem taugt. Ja.
Du bist zum HCI zurückgekehrt, 3 Jahre in der Nationalliga, sind dann mit dem Meistertitel 11-12 gekrönt worden. Ist das vielleicht auch die Saison, die du als Hai am meisten genießen konntest?
Also jetzt von der Nationalliga her gesehen war das auch von der Mannschaft her war das schon ein lässiges Jahr, weil wir wirklich eine super Gruppe gehabt haben. Und auch vom Trainer angefangen, über den Co-Trainer zum Betreuer, war einfach wirklich jeder Hammer. Und jeder sagt immer mal, es war nur die zweite Liga, aber ich sage, man muss das erst einmal echt schaffen. Und einfach mit der Mannschaft zusammen einen Titel holen, ist einfach, egal wo man spielt, ist einfach super. Und ja, man als andere, wie es dann auch war, die Feiern und so, das ist, wenn man da zurückblickt auf das Jahr, ja, das vergisst man nicht da.
Der HCI holt den Nationalliga-Titel gegen den ATSE Graz. Es ist ein Sommer des Umbruchs. Ab einem gewissen Punkt heißt es dann, die Innsbrucker Haie werden gemeinsam mit den DEC Bulldogs den Schritt in die damals erste Bank Eishockey-Liga wagen. Was war deine Reaktion, als du gehört hast, dir steht jetzt Erstliga-Profi-Eishockey bevor?
Ja, da habe ich mir gedacht, jetzt hast du es geschafft. Das, was ich immer wollte, ist eingetroffen. Und wir haben dort mal den Tiroler Weg, der ist ja also mit uns ist da geplant worden und nicht nur wirklich als Nummer 7 und 8 Verteidiger, sondern schon bist gesetzt. Und natürlich muss man da nachher nochmal ein bisschen zulegen, in allen Belangen, sage ich. Und das war natürlich am Anfang, war das alles ja, komplett neu, weil die Liga, starke Liga, mit ausländischen Spielern wieder. Aber es war, sage ich mal, eine super Erfahrung auch. Das erste Jahr war eher mehr ein Lernjahr für uns alle. Und wir haben halt auch im zweiten Jahr, wir haben es sehr schwer gehabt, weil sie immer wieder halt vom Budget her waren wir halt eines der kleinsten in der ganzen Liga. Und ich denke, wir haben nachher in den folgenden Jahren haben wir dazugelernt, auch die Spiele haben sich entwickelt. Aber war super Erfahrung auch.
Der Tiroler Weg, der ist ja am Anfang oft propagiert worden unter Delino und auch Günter Hanschitz. Jetzt könnte man sagen, der ist über die Jahre der Erstligateilnahme immer mehr verlassen worden. Warum?
Ja, es sind leider nachher auch viele Spieler weggebrochen oder weggefallen, die was es auch selber noch die Karriere beendet haben. Und natürlich muss man schauen, dass man schon Spieler hat, die was auch in der Liga mithalten können. Und es ist halt Österreicher zu finden, die was am Markt sind und frei sind und auch leistbar sind, immer schwieriger geworden. Und das war, glaube ich, der Grund, warum man da ein bisschen von dem Weg abgegangen ist.
Versuch es noch anders zu fragen. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, länger diesen Weg zu bestreiten? Hat vielleicht auch manchmal einfach nur der lange Atem gefehlt?
Jetzt von der Spielerseite sicher, weil wir hatten genug super Spieler gehabt, die was eben das Potenzial gehabt hätten. Viele sind auch selber nachher oder haben selber den Weg im Berufsleben entschieden. Und das war sicher ein Grund, dass wir einfach da nachher zu viele verloren haben. Welcher Grund da auch immer dahinter war, das kann ich ja nicht begründen oder weiß ich ja nicht. Ist oft schade, weil es wirklich super Spieler gewesen wären. Und viele andere Tiroler haben uns ja zu anderen Mannschaften verlassen. Und natürlich, wenn man die Chance hat, bei Top-Clubs zu spielen, und dann muss man die auch nutzen.
Das Hockey O'Clock mit Martin Pfann, ein relativ neues Format, ein relativ neuer Podcast. Da kann es vielleicht auch passieren, dass der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin, den Namen Florian Pedevilla nicht ganz so am Schirm hat. Wie würdest du dein Spiel beschreiben, was dich am Eis ausgezeichnet hat?
Ich denke, ich bin immer ein gerader Spieler gewesen, war immer hart eigentlich zu mir selber am Eis, aber auch zu meinen Mitspielern. Und habe eigentlich keinen Zweikampf gemieden, sage ich mal. Und war mir nie zu schade, ihn vor die Mannschaft zu stellen.
Du warst auch jemand, der nicht nur in einem Faustkampf involviert war. Wann war dir klar, dass die Fighting-Komponente durchaus auch Teil deines Gesamtpakets ist oder sein muss?
Es war für mich ganz früh klar, das war, wo bei uns noch der Alan Harbour Trainer war. Und da war ich noch aktuell U20-Spieler und bin dort mal im Kader für ein Spiel in die Kampfmannschaft gekommen und habe mir einfach gedacht, jetzt gehe ich in die Trainerkabine und sage ihm, wenn das mal war, Spiel gegen Wien, wenn sie, ich glaube, das war der Paul Ulrich, dort mal aufs Eis schicken, nachher ist mir gleich, er kann ruhig mehr ausschicken, muss nicht einen Ausländer für das opfern. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich fix jede Partie bei der ersten dabei. Und das war für mich schon so ein bisschen der Türöffner zu dem Ganzen. Und ich muss aber auch sagen, ich habe mich nachher über die Jahre hinweg von den Fights und so als Spieler entwickelt. Aber das war eigentlich grundsätzlich ganz mal der Türöffner.
Da diesbezüglich von Patti Mössmann noch eine spannende Geschichte erhalten, dann würde ich noch gerne reinhören mit dir.
Wir haben in Graz gespielt und da war jetzt den Namen, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, ich glaube Guy Lefebvre hat der geheißen. Es war ein richtiger Tough Guy und der Florian hat gewusst, er muss am nächsten Tag gegen den raffen und er hat zu mir gesagt, nein, er hat schon ein bisschen an Bammel gegen den zu raffen und ich habe mich total einversetzen können in ihn und ich habe mir gedacht, nein, also die Courage hätte ich eigentlich nicht, was der Typ hat. Und er hat gesagt, er tut sich total schwer mit dem Schlafen. Ist am nächsten Tag aufgestanden, hat so getan, als wie nichts wäre. Und bei dem Spiel hat er Kraft gegen ihn, der hat super ausgeschaut. Es war eine super Rafferei und ja, Respekt vor Personen, die den Sport so prägen und vor allem diese Leidenschaft im Eishockey teilen, wo viele Menschen nicht wissen, worum es eigentlich geht. Und das hat er verkörpert.
Ich kann mich noch gut an Guillaume Lefebvre erinnern. Das war eine beeindruckende Erscheinung. Nur eine spannende Komponente, die Patti Mössmann da erwähnt hat. Du hast am Tag vorher schon gewusst, dass du gegen ihn wirst fighten müssen. Warum?
Trotzdem unser Mitspieler, der Lemieux, hat ihn auch gut gekannt, war ein guter Freund für ihn. Und er hat von mir halt auch Bilder gesehen von Vorbereitungsspielen, wo ihr gegen ein paar Fights gehabt habe und natürlich sucht er sich einen aus, wo er weiß, okay, der würde eventuell ja sagen Und mein Mitspieler ist da zu mir hergekommen am Vortag und gesagt, er wird dich morgen wahrscheinlich fragen. Und er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit dem Mike Sichlenker die zwei Taften in der Liga. Und ich sage immer, wenn halt das noch war, dass der kommt, ich war immer einer, was nie gesagt hat, nein, weil einfach, ja, das ist die Art von mir. Und nachher ist man schon innerlich ein bisschen aufgewühlt und überlegt natürlich, wie kann ich mich da am besten auch selber schützen natürlich oder was kann ich machen, dass ich da halbwegs heil rauskomme. Und ja, das beschäftigt dann und ist nicht so ohne, sage ich, wenn man das nachher den Tag vorher schon weiß. Und nein, ich glaube, es ist ganz gut ausgegangen.
Es wird ja von vielen immer wieder verurteilt, wenn du am Eis stehst und dann die Fights abgehen, gerade vor der aktuellen Gehirnerschütterungsdebatte. Beschäftigt einen das auch? Wie muss man sich das vorstellen als aktiver Spieler?
Ja, natürlich, gerade wenn man Familie hat und alles, dann schaut man natürlich, dass man da nicht verletzt wird oder nicht großen Schaden davon trägt. Aber wie gesagt, wie der Patti schon erwähnt hat, das hat alles System ein bisschen und die Leute außen sehen immer nur den Fight und denken sich, man ist ja nur ein kleiner Faustkampf, oder, aber im Endeffekt kann man schon sich ernsthaft verletzen, wie es oft schon gezeigt hat. Aber ich denke, wenn man ein bisschen Übung hat in dem Ganzen, nachher weiß man auch ungefähr, wie man sich in dem Moment verhalten soll oder muss. Aber wie gesagt, mit dem Lefebvre, der was so viel Erfahrung hat und ich habe zu dem Zeitpunkt einfach von ihm in der NHL keinen einzigen Fight gefunden, wo er wirklich verloren hat, da hat man schon ein bisschen, sagen wir mal, Respekt vor der Person.
Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Die Übung, die Vorbereitung auf sowas, inwieweit hast du Fights trainieren können, inwieweit hast du dich auf deine potenziellen Gegner dann mit Videostudium vorbereitet?
Na, mir dort mal eben, wie gesagt, der Alan Harvard hat mir, der war selber ein NHL-Spieler, auch ja ein Raubein gewesen, der hat mir immer wieder so ein paar Griffe gezeigt, wo er sagt, so kannst du deinen Gegner ziemlich gut herrichten. Und das ist ja nicht jetzt nur, dass man wegen dem jedes Spiel fighten muss, aber es geht dann auch um das, dass man einfach ein bisschen Selbstschutz hat. Und ja, ich habe einfach auf YouTube ein paar Videos von ihm gesehen, wo ich mir gedacht habe, hoppala, das ist schon anders Kaliber. Und jeder, was ihn kennt hat in der Liga, hat gewusst, dass er ziemlich ein harter Hund war. Ja.
Bei all den Verurteilungen, die mit Fights in den letzten Jahren auch einhergehen, jede Person, die einmal in einem Eishockey-Stadion war, wenn ein Fight ausbricht, weiß, wie es dann auf den Rängen explodiert. Der Fight, der Faustkampf wahrscheinlich als urtümlichste Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen. Inwieweit bekommt man das dann auch mit, dass da aus welchen Gründen auch immer ein Funke aufs Publikum überspringt?
Ah, das merkt man schon, wenn die Fans mitgehen und sagt, bei einem gewonnenen Faustkampf, das ist schon, ja, pusht dann einfach enorm. Und wichtig ist halt auch, dass da nachher, meistens ist ja ein taktischer Hintergrund, dass einfach nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass man eventuell noch ein Spiel, wo man hinten ist, drehen kann, weil einfach jeder voll motiviert wieder ist. Und die Mannschaftskollegen wissen schon, was ein Mitspieler da eigentlich opfert, sage ich mal, um zu sagen, geben wir nochmal Gas und schauen wir, dass wir das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, der Funken aufs Publikum, das merkt man ja.
Bevor wir natürlich auch zum Strafwert kommen, der mit dem einen oder anderen Fight vielleicht höher ist als bei so manch anderem Spieler. 374 Spiele sind in Österreichs höchster Spielklasse bei dir geworden. Am Ende stehen 5 Tore zu Buche. Kann man sich da, wenn es dann doch eine mit Verlaub überschaubare Zahl ist, an jedes Einzelne erinnern?
Ja, bei 5 schon. Ja. Nein, da, also der Goalscorer war ich nie der Größte, aber natürlich, die, was man da gemacht hat, die kann man sich erinnern, ja.
Kannst du dich an den 3. November 2019 erinnern? Ist noch nicht so lange her.
Ja, sehr gut. Ne.
Was ist da passiert?
Ja, es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mein letztes Heimspiel, wo ich schon gewusst habe, okay, ich muss operieren gehen und habe schon Wochen davor die Spiele jetzt mal mit Spritzen quasi überstanden, weil einfach die Schmerzen zu groß waren. Und irgendwie wollte es so sein, dass ich noch einmal, und ganz zufällig war es auch noch der Michael Usa, auch noch dem, was ich, glaube ich, dort mal mein letztes Tor geschossen habe. Ja, der Caleb Herbert hat mir den sehr schön serviert und ich habe den einfach ideal getroffen über die linke Schulter vom Dorman und ins Kreuzeck. Und ja, war das ein super Gefühl. Und man hat auch gemerkt, dass die Fans, die was einfach zuschauen, gewusst haben, dass ich schon lange kein Tor mehr geschossen habe.
Es lässt sich tatsächlich in Worte fassen. Es waren 294 Spiele oder in zeitlichen Terminus 5 Jahre und 353 Tage.
Ja.
Jetzt bist du als Defender ja natürlich nicht primär fürs Toreschießen zuständig, aber ab welchem Zeitpunkt denkst du, jetzt könnte man dann schon auch mal einer reingehen?
Ja, eigentlich nach der Saison, nach der ersten Saison, wo ich ganz geschossen habe, habe ich mir schon gedacht, wow, das ist nicht endlich mal ein Durchfluss, das gibt es ja nicht. Aber wie gesagt, das haben wir damals mal die Coaches, der Europa Alina da, mir gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, wenn er durchgeht, passt, hat er gesagt, aber er schätzt die Arbeit, was ich mache und irgendwann wird es schon passieren. Und ja, 5 Jahre später ist es noch passiert.
Du hast am drittmeisten Spiele als Innsbrucker High absolviert, aber ein Rekord wird dir bis auf Weiteres schwer zu nehmen sein. Du hast Heimo Lindner als den High mit den meisten Strafminuten überholt. 603 Minuten stehen bei dir zur Buche, 559 nur bei Heimo Lindner. Ist das ein Rekord, den man dann vielleicht am Ende auch ein ganz klein wenig mit Stolz trägt? Der böseste HCI-Bube zu sein?
Den wird man, glaube ich, in der Geschichte vom HCI kann man nehmen. Für den HCI generell. Aber auf das habe ich eigentlich nie so geschaut. Das hat sich einfach so über die Jahre ergeben. Und ja, Heimo Lindner war kein Kind von Traurigkeit. Und jetzt da vor ihm zu stehen, das passt schon.
Es geht eine aktive Spielerkarriere zu Ende, aber sie findet ihre Fortsetzung auf der Trainerbank. Wo war bei dir der Punkt, dann in der Offseason zu sagen, ich würde das gerne versuchen, ich glaube, dass ich das machen kann?
Ich habe einfach auch im letzten Jahr, wo ich viel überlegt habe, immer wieder mit den jungen Spielern geredet, und weil ich einfach weiß, wie hart es ist, dass man da den Schritt in die Profimannschaft schafft. Und viele haben mich immer gefragt, wie ist das bei dir damals gewesen und so. Und ja, ich bin halt einfach immer in den harten Weg gegangen, also heißt Ellbogen aus hier und durch. Und ich kann eigentlich da nur sagen, dass ich mir da viele Gedanken gemacht habe und gesagt habe, ich würde gerne mit den Jungen was machen, ich würde gerne da schauen, dass ich da ein Bindeglied bin von U20 und Kampfmannschaft. Und wo ich damals noch den Anruf von Mitch bekommen habe, dass er das Headcoach übernimmt und mit mir gerne das machen würde, war für mich sofort klar, dass das einfach, ja, nach der aktiven Karriere, denke ich, für jeden Sportler ist das einfach eine super Sache, wenn man da nachher als Trainer, als Co-Trainer mit dabei ist und mitarbeiten kann.
Du hast Mitch O'Keefe schon angesprochen als Head Coach, ein unbeschriebenes Blatt, letztes Jahr noch Torwarttrainer des HCI. Wie würdest du die ersten Monate, die ersten in Wahrheit Wochen der Zusammenarbeit mit ihm beschreiben?
Wir haben sehr viel uns ausgetauscht, eben wegen potenziellen neuen Spielern, auch mit Mannschaft. Was wollen wir für System haben? Was wollen wir für Charakter in der Mannschaft haben? Was für Art von Spiel wollen wir haben? Und der Mitch ist sehr engagiert und wirklich ein super Typ auch von dem her und hat eigentlich auch ungefähr oder blickt in die gleiche Richtung wie ich, wo ich sage, es müssen einfach Österreicher wieder mehr zu Einsatz kommen. Und weil, wie gesagt, mit zweieinhalb Linien gewinnt man nichts und man braucht einfach eine Tiefe im Kader. Und da ist er absolut auch der gleichen Meinung. Und es ist sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten.
Was ist er für ein Typ, außer dass es angenehm ist, mit ihm zu arbeiten?
Ja, er ist schon auch ein Workaholic, muss ich sagen. Ehrgeizig. Und ja, man merkt einfach, er möchte jetzt was verändern. Er möchte einen Umbruch haben. Er ist sehr jung, wie du sagst, erste Position als Headcoach. Aber das ist nicht schlecht, weil ich denke, es geht einfach in die Richtung, in das junge Moderne. Man sieht immer wieder, dass junge Trainer die Chance erhalten und sie auch nutzen. Und ja, ich sage, die Zeit von früher, dass ein Trainer Sachen in der Kabine umschmeißt oder so, das ist einfach in meinen Augen vorbei.
Mitch O'Keefe, mit 30er, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts wirst du erst 33 sein. Das ist das mit Abstand jüngste Coaching-Tandem in der Liga. Wie sieht es da in puncto Aufgabenverteilung aus? Ihr habt viel miteinander gesprochen. Ist schon quasi abgesteckt, wer was übernehmen wird oder wer wo die größere Expertise hat?
Ja, wir haben uns natürlich ausgetauscht, gerade so Videoanalysen und so, weil ich machen, dass ich da die Videos zusammenschneide, weil er einfach am Mann als aktiver Spieler in der Zeit, man weiß halt einfach auch Verteidiger, gerade wenn ich die Verteidiger nachher da habe, was an wichtig ist, und da werden wir uns aber auch natürlich immer austauschen. Aber Hauptaufgabe wird einmal sein mit Video, Analysen. Und am Eis selber, jetzt wird er wahrscheinlich die Stürme übernehmen und ich die Verteidiger. Aber auch immer mit Absprache, ist eh klar.
Das ist bei den Innsbrucker Haien der wahrscheinlich größte Umbruch seit der Erstligateilnahme mit John Lammers und Tyler Spurgeon sind zwei Imports abhanden gekommen, die jahrelang Säulen im Angriff waren. Ondrej Chedevi ebenfalls nicht mehr Teil der Haie. Warum hat man sich zu diesen auch teils radikalen Schritten entschieden?
Ja, ich denke, wenn man so einen Umbruch macht mit einem komplett neuen Coaching-Team, dann muss man auch irgendwann einmal einen Cut machen in der Mannschaft. Und ich denke, dass man einfach im Mitch die komplette Chance gibt, dass er sich einmal einen Kader zusammenstellen kann und man lässt ihn einmal da arbeiten. Das ist wirklich auch von Seiten des Vorstands nur zu befürworten und finde ich auch Vertrauens, sag mal,
bildende Maßnahme.
Ja, genau, so vom Verein selber. Und ich denke, dass der Mitch wirklich eine hervorragende Aufgabe oder eine hervorragende Arbeit leistet. Und irgendwann muss man halt einen Cut machen. Ja, nach so langer Zeit, die waren jetzt auch, glaube ich, 6 Jahre bei uns. Und nein, also ich bin da absolut dafür gewesen. Auch. Und ich denke, auch für die Spieler ist es irgendwann einmal an der Zeit, neue Herausforderungen zu suchen. Und die haben sie ja auch gefunden.
Es gab gerade am Anfang der Transferperiode aus Innsbruck sehr positive, sehr österreichische Nachrichten. Jenes, Winkler, Svette, die gleich mal an den Inn geholt worden sind. Inwieweit ist das auch ein bisschen die Marschroute gewesen, eben Österreicher ins Boot zu holen und den Kader mit einem starken österreichischen Stamm zu versehen?
Na, ich denke, es ist einfach das Wichtigste, dass man einen österreichischen Stamm hat. Das haben wir in den vergangenen Jahren oft einmal gehabt und sind eben leider von dem Weg ein bisschen weggegangen, weil aufgrund dessen halt, weil viele sich beruflich anders entschieden haben und haben nie eigentlich mehr so einen Stamm jetzt gehabt, oder? Und man hat einfach die letzten Jahre gesehen, gerade auf Verletzungen, was einfach in den Sport üblich ist, wenn man da keine Tiefe im Kader hat, dann bricht man einfach in der Zeit, sage ich mal, November, Dezember, wo es einfach rund geht, bricht man einfach als Mannschaft weg, weil egal wie fit die Spieler sind, da fangen sie einfach nicht mehr auf. Und das war eigentlich auch der Grund, die letzten Jahre, oder gerade speziell letztes Jahr, dass einfach da noch die Luft draußen war. Und deswegen hat man da schon geschaut, dass man da ligatauglichen Österreicher wieder zurückholt. Und das war einfach auch für mich sehr wichtig, dass man schaut, dass man denen wieder Perspektiven gibt und die Spieler einfach wieder zurückholt in ihre Heimat, sage ich mal. Und ich freue mich irrsinnig, dass die Spieler jetzt bei uns sind.
Du bist nach über 1,5 Jahrzehnten jetzt wieder Rookie auf der Trainerbank. Was sind so für dich Benchmarks unter der Voraussetzung natürlich, dass wir eine komplette Saison haben, die du erreichen möchtest? Was ist so ein individuelles Ziel als Co-Trainer?
Ja, also dass ich halt einfach die Aufgaben, die was mir halt gegeben auch von Mitch, dass ich die erfüllen kann. Ich sage jetzt auch, mir ist einfach wichtig, dass ich in die Spieler an das, was ich mir jetzt vornehme, ich meine, ist immer jetzt leichter gesagt, als wir nachher in die Spiele oder so, dass ich da wirklich jedem mit Respekt gegenübertritt. Aber ich sage so, dass wir da alle auf Augenhöhe sind, weil, wie ich davor schon erwähnt habe, in der Jetztzeit, modernen Zeit, jeder Spieler ist sensibler geworden vielleicht wie früher. Es hat sich jeder geändert. Und ich denke, dass einfach das Wichtigste ist, dass man menschlich miteinander umgeht. Und also für mich ist das jetzt einmal das Wichtigste, dass wir da wirklich eine gute Truppe haben, ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und natürlich möchte ich in die Playoffs kommen in meinem ersten Jahr, das ist einmal so oder so klar.
Playoff unabhängig vielleicht. Was muss passieren, dass du sagst, es war ein gutes Jahr für den HCI?
Ja, mal Voraussetzung Nummer eins, dass einmal die Saison normal oder halbwegs normal runterläuft, sage ich mal. Und ja, dass einfach der Vorstand mit der Arbeit, was ich mache, zufrieden ist, dass ich das Vertrauen, was sie mir geben, auch zurückgeben kann und so viele Siege wie möglich einfahren, das ist eh klar.
Besseres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast.
Gerne, Dankeschön.
Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. Hockeydata ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Du organisierst eine Liga oder ein Turnier für Eishockey, Inline-Hockey, American Football oder E-Sports? Dann triffst du mit den Softwarepaketen von Hockeydata die richtige Wahl. Hockeydata. Plug in your game. Effektive Tools garantieren die einfache Verwaltung von Modus, Spielplan und Ergebnissen sowie den Kaderimport in Minutenschnelle. Halte deine Fan-Community und die Medienwelt mit dem Hockeydata-Website-Plugin und den vielfältigen Statistik-Widgets stets top informiert. Besuche Hockeydata auf www.hockeydata.net, facebook.com/hockeydata oder auf Instagram @hockeydata und erhalte mit dem Kennwort HockeyO'Clock 5% Rabatt auf dein Turnierpaket. Hockeydata, better stats, better sports. Es wäre nicht die Premierenfolge von Hockey O'Clock, wenn nicht auch dieser Mann zu Gast sein würde. Er ist Martin Wever von Hockey Data. Und Martin, freut mich einerseits mal, dass du dir die Zeit nimmst. Andererseits zur vollen Transparenz. Wir kennen uns seit mittlerweile einem Jahrzehnt. Hockey Data wirbt auch und unterstützt Hockey O'Clock, was mich natürlich sehr freut. Aber für alle, die Hockey Data und deine Person nicht kennen. Was machst du? Was macht Hockey Data in Bezug auf das österreichische Eishockey?
Ja, vielen Dank mal, Martin, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da von dir die Möglichkeit habe, auch dass wir da miteinander plaudern auf gepflegtem Eishockey-Niveau. Ja, Hockey Data, wir sind eine Firma, die seit 2004 eigentlich im Eishockey-Bereich, ausgehend davon, dass wir selber mal Eishockeyspieler waren, wenn auch nicht auf internationalem Top-Niveau, Produkte entwickeln für Mannschaftssport im Allgemeinen. Und mit Österreich verbindet uns, dass wir seit 2015 offiziell für Verband und Liga gemeinsam das komplette Statistik- und Meldewesen machen. Also sprich, wir haben die ganze Software dazu erstellt. Und das war 2015 ja auch ein wirklich großer Schritt, den sich da der Verband und die Liga angetan haben. Wir haben wirklich eine komplette Digitalisierung eingeführt. Wir haben einen elektronischen Spielbericht von der U9 rauf bis zur höchsten Spielklasse. Wir haben ein Meldesystem, wir haben einen digitalen Spielerpass. Wir können die ganze Lizenzierung, das ganze Competition Management elektronisch und online abwickeln. Das funktioniert für Profis, das funktioniert für Amateure. Also da hat sich wirklich viel getan. Und wir sind sehr froh, dass auch in Österreich dieser Schritt gegangen wurde. Ich glaube, er zeigt jetzt auch immer mehr Früchte. Wir haben, du selber bist, wie ich weiß, ein großer Fan von nordamerikanischen Statistiken. Wir haben seit 2015 zum Beispiel die Unterscheidung Regular Season Stats, Playoff Stats einfach standardmäßig drinnen, was vorher einfach nicht so Standard war. Es ging darum, die ganzen technischen Schnittstellen im Hintergrund neu aufzusetzen, ob das jetzt die Homepage ist oder wie du mit Medien kommunizierst. Und nicht zuletzt haben wir dann, das ist vielleicht jetzt nicht das erste Thema, aber wir haben ja auch bis zu Time-on-Ice-Werten, die wir ins Fernsehen gebracht haben, hier wirklich auch Meilensteine setzen dürfen. Und es war, wie gesagt, ein schwieriges Jahr damals 2015 und vielleicht haben wir auch 2015 zu viel auf einmal gemacht, weil es eben nicht so schnell geht, ein ganzes Land auf ein neues System umzustellen. Und ich sage auch Danke an alle Vereine und Landesverbände und die Punkterichter, die da auch wirklich mitgezogen haben. Es hat letztendlich wirklich gut funktioniert. Wir haben kein einziges Spiel absagen müssen oder Daten verloren oder es konnte jemand nicht spielen, sondern wir sind jetzt wirklich auf einem Niveau, wo man sagen kann, jetzt haben wir eine sehr gute Basis, das Ganze noch weiter auszubauen. Wir fahren jetzt zum Beispiel schon die dritte Saison mit einer Shot-Chart, wo wir eben auch im Eishockey sagen können, wir wissen genau, wer von wo geschossen hat, das auch live auswerten können, also nicht nur 6, 8, 10 Stunden nach dem Spiel, sondern wirklich live haben, dass es der Coach theoretisch direkt verwenden kann. Und wir bieten das auch so an, dass es die Vereine eben nicht nur im Profibereich nutzen können, sondern auch bis runter zu U9, wenn sie denn auch das Personal dafür hätten. Das ist natürlich immer ein Problem. Aber zum Beispiel hat jetzt die höchste Damen-Eishockey-Liga zum Beispiel auch diese Shotchart eingeführt, was mich sehr freut, wo Damen-Eishockey vielleicht manchmal nicht das Aushängeschild Nummer 1 ist oder bei manchen auf der Wichtigkeitsskala nicht hoch oben ist. Es ist die höchste Spielklasse. Freut mich sehr, dass sich da unsere Philosophie widerspiegelt. Wer Statistiken auf Top-Niveau haben will, der kann sie auch umsetzen mit unseren Tools, ohne dass er jetzt 200 Semester Technik studiert haben muss.
Ich habe es eingangs angesprochen, wir kennen uns schon eine ganze Weile und da ist mir in der Vorbereitung auch der 11. September 2012 untergekommen. Das war damals das Debüt des alten Servus TV Vorcheck Podcasts, wo du neben Dave McQueen und Patti Mössmer fast passend, weil mit Flo Pedevilla ja auch heute ein Innsbrucker High-Debütant ist, wenn man so will, zu Gast warst. Und wir haben uns dort eingehend über die österreichische Hockey-Statistik-Landschaft unterhalten und auch über die Baustellen, die anstehen, die Dinge, die auf jeden Fall verbessert gehören. Wenn du jetzt diesen Zeitraum betrachtest und Hockeydata ist seit 2010 Teil des Eishockeysports mit Servus TV, es wird natürlich auch beim TV-Partner Sky unterstützt. Hockeydata wird auch bei Puls 24 mithelfen können, also auch im TV-Bereich sehr prominent vertreten. Long story put short, wie hat sich Statistik und alles drumherum seit dieser Dekade, der letzten Dekade in Österreich entwickelt?
Statistik ist generell viel elektronischer geworden im Sinne, dass wir wirklich vom Papier weg sind. Statistik ist wesentlich mehr. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen und wo Nordamerika schon ist, viel wichtiger geworden als Event an sich. Wenn ich denke, dass wir eben in jedem VIP-Club schon Monitore haben, wo Statistiken angezeigt werden, wo wir Analyse-Tools haben, die die Daten live benötigen, wo wir Analyse-Tools haben, die die Daten nicht live benötigen, aber dafür in einer qualitativen Tiefe, wo man wirklich professionell Spieler entwickeln kann und dass wir das Ganze eben auch nicht nur als exklusives Spezialprodukt für Profiligen haben, sondern wirklich sagen, wie können wir eine U16 zum Beispiel auch mit so einem Niveau ausstatten. Ich glaube, da hat sich viel getan, auch im Bewusstsein. Aber es ist natürlich noch vieles zu tun. Aber ich glaube, du hast eh schon erwähnt, seit 2012, damals haben wir schon miteinander geplaudert über diese Themen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, was wir damals hatten, wo wir eben jetzt auch aus Hockey-Data-Sicht, wo wir das nur fürs Fernsehen machen durften, was wir auf mit diesen ganzen wirklich die V-Live, wie ich es nenne, also wenn der Schütze ein Tor schießt, dann brauche ich wirklich in dieser Sekunde, dass das sein 27. Saisontor war, dass das sein 400. Karrieretor war. Da kann ich nicht mal auf den Schiedsrichter warten, der mir das 8 Sekunden später sagt. Also jetzt können wir das für ein ganzes Land machen. Im Prinzip können wir sogar für 2 Länder machen, weil wir seit 2017 auch den WB, also den Deutschen Eishockeybund, mit betreuen, was uns sehr freut. Also da ist schon wirklich viel passiert, aber es ist auch noch genug zu tun, ist aber auch schön, weil ich arbeite gerne in dem Bereich und freut mich, dass es da noch viele Dinge gibt, die wir angreifen können.
Du hast es angesprochen, wir sind noch nicht so weit wie die Nordamerikaner. Das würde jetzt natürlich suggerieren, dass es wahrscheinlich an schierer Größe und damit auch Geld mangelt. Ist dem so? Wenn ja, wenn nein, trotzdem, was sind die größten Baustellen, was sind die nächsten Dinge, die angegangen werden sollten?
Vielleicht ein Satz noch. Ich unterschreibe jetzt nicht sofort, dass alles, was in Nordamerika gut ist und funktioniert, auch bei uns ist, gut ist und funktioniert. Aber ich glaube, dass wir uns da sehr viel mitnehmen können, wenn es eben darum geht, Sport auch als Event zu sehen und gerade was jetzt Hockey-Data betrifft, auch Statistiken als mehr zu sehen, als nur eine lästige Pflicht, die ich erledigen muss, sondern dass ich damit auch etwas generieren kann, wo ich wieder Fans binde, weil die Fans wollen ja wissen, warum ist der Spieler eigentlich so gut. Das erzeugt ja auch Spannung. Und du und ich, wir sind beide ja auch dem American Football nicht ganz abgeneigt.
Und wenn man schaut, kann man so sagen, ja.
Welches hohe Niveau hier auch Fans schon haben, die auch wirklich kompliziertere Statistiken lesen und verstehen können, also da glaube ich, da können wir uns von Nordamerika viel abschauen. Wenn du die Baustellen ansprichst, leider haben wir eine große Baustelle mehr seit diesem Jahr. Das ist diese ganze Covid-19-Geschichte, wo wirklich existenzielle Probleme für Vereine entstanden sind. Also das möchte ich jetzt da vielleicht gar nicht ins Detail besprechen, aber das kommt sicher noch dazu und wird jetzt die Dinge nicht erleichtern. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang auch danke, dass wir in Österreich da jetzt einen Spielbetrieb haben werden im Herbst. Also da hat sicher die Eishockey-League mit Christian Feichtinger gut gearbeitet, dass das möglich ist. Das ist nicht in allen Ländern Standard und in allen Sportarten schon gar nicht. rein statistisch, glaube ich, geht es einmal prinzipiell, grundsätzlich einmal um eine Philosophie-Frage und die Geldfrage, wo möchte ich hin? Also wenn ich mir anschaue, wie einige Vereine, nimm den KAC, nimm Salzburg, es war jetzt auch in der Zeitung der VSV jetzt mit seinem neuen rechtsschießenden Verteidiger, weil ich eben rechtsschießende Verteidiger suche, weil die auch in der Center-Position gut sind. Diese Spieler suche ich ja schon auch über Tracking-Daten. Die werden analysiert mit Videoanalyse, Tracking, was auch immer, damit ich eben als Verein noch nicht mehr die Katze im Sack kaufe. Ich glaube, diese Tracking-Analyse, die sollten wir auch viel mehr bei uns einbauen und dann auch vor allem im Nachwuchs. Wir als Hockeydata sind da schon intensiv im Kontakt mit Firmen, also nicht nur im Kontakt, sondern wir arbeiten schon zusammen mit Firmen wie Iceberg, wo es wirklich automatische, also du hast eine Spielaufzeichnung von deinen 60 Minuten Eishockey und bekommst 6, 7, 8 Stunden später einen 60-Seiten-Report, wo wirklich alles drinsteht, was die Spieler gemacht haben, also fantastisch. Oder wenn du in die Schweiz schaust, wo Force 8 mit My Eishockey wirklich für Trainer Tools anbietet, wo du einfach in einer ganz anderen Qualität auch da arbeiten kannst. Und das Schöne ist, diese ganzen Software-Systeme brauchen aber auch ein Statistiksystem, das diese ganzen Daten liefert und über Statistiksystem hinaus auch, ich muss ja wissen, welche Spieler sind lizenziert, wer ist gesperrt. Also es geht ja nicht immer nur um die Torschützen, sondern es geht ja auch wirklich um Dinge dahinter. Und da haben wir als Hockeydata ein Komplettpaket im Angebot. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier verstärkt zusammenarbeiten, dass man auch versteht, dass dieses ganze Statistikthema inzwischen schon so komplex ist, dass man das wahrscheinlich als Einzelanbieter auch gar nicht mehr so hinstellen kann. Thema Baustelle, wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, und das sehe ich noch als Baustelle, dass wir diese Analysedaten auch im Nachwuchsbereich zusammenbringen, im Nationalteam zusammenbringen, in den Ausbildungszentren zusammenbringen, sogar im Damen-Eishockey zusammenbringen, dass wir eben Possession-Stats, Zone-Entries, was auch immer, nicht nur im On-Ice, sondern auch im Off-Ice, dass wir da Daten haben, dass wir wirklich sagen können, dass wir Spieler nicht nur subjektiv beurteilen müssen, sondern dass wir eben auch objektive Zahlen dazu bekommen. Und auch wirklich sehen können, wie hat sich ein Spieler entwickelt, als er 14 war, als er 16 war. Dass man das eben nicht nur über eine Woche denkt, sondern wirklich auch über Jahre. Also da sehe ich eine große Baustelle, wo wir uns hoffentlich in Österreich in die richtige Richtung entwickeln. Hier sehe ich auch schon viele gute Punkte. Wenn ich mir anschaue, wie Red Bull Akademie, wer schon das Vergnügen hatte, dort durchspazieren zu dürfen, wo man sich eigentlich wünscht, ich möchte wieder 14 sein, damit ich da trainieren kann. Oder auch ein Okanagan oder eine Eishockey-Akademie Steiermark, wo du einfach parallel zur Schulausbildung auch Sportausbildung haben kannst. Und das Ganze geht ja dann auch weiter, wir sind ja bei Hockeydata auch mit der European University Hockey Association zusammen, die auch praktisch Universitäten gegeneinander antreten lassen oder Universitätsmannschaften, wo du als Spieler und als junger Sportler auch sagen kannst, ich kann begleitend zu meinem Studium auf sehr hohem Niveau Eishockey spielen und habe sogar die Möglichkeit, irgendwann als Late Bloomer noch wirklich dann eine Karriere zu starten. Das sind ja alles Dinge, die du nicht so einfach hast, wenn es keiner organisiert. Und da sehe ich dann auch als dritte Baustelle die Frage, inwiefern gibt es in Österreich auch eine öffentliche Unterstützung für Sport im Allgemeinen, für Nachwuchs? Also es tut mir schon sehr weh, dass das nicht aus meiner Sicht nicht richtig wertgeschätzt wird, was da wirklich auch an Arbeit passiert, wenn junge Menschen in einem Mannschaftssport, muss jetzt nicht nur Eishockey sein, etwas spielen. Das ist ja nicht nur eine sportliche Ausbildung, das ist ja auch eine menschliche Ausbildung. Du lernst ja Teambildung, du lernst gewinnen, du lernst verlieren. Und was noch dazu kommt, ist, was mir einfach fehlt, ist, wenn ich nach Nordamerika schaue, du hast Playercards, da steht drauf College und dann siehst du das College, wo der Spieler war. Ich vermisse in Österreich total, dass eine Schule einen Athleten auch als Aushängeschild sieht. Ich weiß, es ist wichtig, es muss jeder gut in Englisch, Mathematik und sonst wo sein. Ist auch absolut wichtig, bitte. Also alle Kinder, die zuhören, bitte brav lernen. Aber ich vermisse das auch, den Sport wirklich als Aushängeschild zu sehen, dass eine Schule sagt, schaut her, wir haben berufsbegleitend Eishockey im Angebot zum Beispiel und wir haben in den letzten 5 Jahren 3 Spieler auf dem Spielniveau ausgebracht. Also das sind Baustellen aus meiner Sicht, wo man sicher was verbessern kann.
Jetzt sind wir ganz klar, wenn ich vom Thema abgekommen. Es gibt ja immer wieder aus der Analytics-Fraktion auch die berechtigte Frage, wann wir denn hierzulande auch mit den klassischen, nenne ich es jetzt mal, Analytics-Werten à la Corsi, Fenwick, PDO rechnen dürfen. Ist es überhaupt noch das Warten auf diese Werte oder ist das Warten auf Tracking-Daten schon viel berechtigter und notwendiger?
Ich glaube, wir müssen immer unterscheiden, was ist wirklich der Spitzensport, die Profiliga und was ist etwas, was wir auch in einem nicht ganz Top-Level umsetzen können. Also und wie können wir auch schrittweise dorthin kommen? Ich kann ja leider jetzt wahrscheinlich das Budget nicht geben, dass wir in einem Jahr das alles umstellen. Corsi, Fenwick, diese ganzen Statistiken ansprichst, 2 Grundsatzprobleme. Erstens wissen viele Fans gar nicht, was das ist. Teilweise wissen es nicht mal Leute von der Presse, was das ist, was leider so ist. Und das Zweite ist, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass es nicht selbstverständlich war, Shots on Goal zu erfassen bei Eishockeyspielen, flächendeckend, also wirklich auch runter bis zu einer U12, einer U10. Und wenn ich nicht mal Shots und Goal erfasse, dann brauche ich über Corsi und Fenwick noch gar nicht zu reden. Ja? Weil das ist ja im Prinzip darauf aufbauend. Und es ist eben meiner Meinung nach eben wichtig, dass wir mal für uns auch definieren, ab welchem Altersniveau will ich auch gewisse Statistiken haben.
Ja, wo macht es Sinn?
Es macht dort Sinn, wo ich auch langfristig diese Daten erfasse, damit ich wirklich auch langfristig damit arbeiten kann und Spielerentwicklung unterstützen kann. Und das Zweite, was eben dazu kommt, ist, dass wir uns bei allen Werten, die wir erfassen, uns auch fragen müssen, wie können wir die noch besser aufarbeiten? Klassiker, ich meine, Corsi, Fenwick haben sie schon im Namen, das sind ja die Shots on Goal bei Even Strength. Wie habe ich eben ein Verhalten einer Mannschaft bei Even Strength, eben bei 5 gegen 5, bei 4 gegen 4? Und wie verhaltet sich eine Mannschaft im Powerplay? Das ist ja oft ganz unterschiedlich. Dasselbe, die ganzen Close Stats. Ich kann ja auch einen Close Course in Close Family rauslesen, wo ich sage, gut, liebe Mannschaft, ihr spielt, wenn ihr nur ein Tor hinten seid, anders, als wenn ihr 4 Tore hinten seid und umgekehrt, wenn ihr 4 Tore vorn seid und ein Tor vorn seid. Also es ist auch wichtig, dass wir das in unser Denken reinbekommen, dass wir Statistiken und Zahlen auch immer dann nochmals doppelt anschauen müssen. Und da glaube ich auch, ist es wichtig, dass wir Leute auch, also ich, zum Beispiel eine Person, die ich schon seit langem kenne, du kennst ihn auch gut, der Hannes Biedermann beim KAC, den habe ich damals noch beim Standard kennengelernt, der seit Jahren wirklich probiert, auch Statistiken einfach professionell zu erfassen und hier auch wirklich dem Coaching-Staff einfach analytisch Dinge aufzubereiten. Da kann man das sagen, man kann sich wünschen, dass einfach dieses Denken und dass es solche Personen öfters gibt, damit wir eben den Level als Ganzes erhöhen, damit man auch wirklich langfristig damit arbeiten kann. Es ist halt leider so, wenn wir Statistik nur für einen Verein oder nur für den halben Grunddurchgang erfassen, kann ich damit langfristig nicht wirklich arbeiten.
Jetzt war vergangenes Wochenende die ÖEHV-Punkterichterschulung und da war Hockeydata auch prominent involviert. Die Frage dient jetzt als Brücke zu meiner nächsten Frage. Was ist bei dieser Punkterichterschulung genau gemacht worden? Worum geht es da konkret?
Die Punkterichterschulung muss ich ja so vorstellen, wir haben ja den Verband und die Liga, die ja zusammen, sich hier logischerweise zusammentun. Und es ist wirklich hier eine sehr gut organisierte Möglichkeit, dass ich mich als Punkterichter auf den aktuellen Stand bringe, was sich gerade tut. Die IHF-Regeln ändern sich immer wieder. Wir ändern Dinge an der Software, weil eine Software ein lebendes Produkt ist. Es tun sich eben gewisse organisatorische Fragen auf. Und diese Punkterichterschulung wird jetzt seit Jahren auch schon immer zentral organisiert. Wir haben jetzt seit Jahren immer einen Termin in Graz, einen in Salzburg. Das heißt, wir können sowohl den Slowenen und den Südösterreichern eine gleich kurze Anfahrtszeit garantieren wie den Westösterreichern und vielleicht den Slowaken. Wie auch immer, dass das alles, also das ist schon einmal sehr gut, dass es das gibt. Und es ist eben wichtig, es gibt immer wieder Regelspezialfälle, die du diskutieren musst. Und wir haben ja auch eine Software, die ja zu großen Teilen im Nachwuchsbereich, da müssen wir uns ja bewusst sein, von Ehrenamtlichen bedient wird, die teilweise das zu unmöglichen Zeiten machen. Also am 31.12. um 17 Uhr kann es auch Eishockeyspiele geben. Da ist nicht jeder freiwillig bereit, sich in eine Eishalle zu setzen. Und da sind sehr, sehr engagierte Leute dabei. Wie gesagt, wir sind gerade in der Entschuldigung, jetzt bin ich mal reingefallen, es ist die Eishockey League. Wir arbeiten
darf passieren, alles gut.
Wir arbeiten damit mit verschiedensten Ländern und Sprachen zusammen. Das muss man ja auch mal organisieren. Und dieser Ablauf muss funktionieren. Die Punktrichter setzen sich ja hin. Und wenn wir die entsprechend ausgebildet haben, dann gibt es keine Sekunde Verzögerung, weil der Punktrichter nicht weiß, wie die Software funktioniert oder weil er nicht weiß, wo er überhaupt was runterladen kann oder aufladen muss. Das sind ja alles Dinge, die passieren im Hintergrund, die ich als normaler Fan ja gar nicht mitbekomme. Vielleicht ich gehe in die Halle und wenn der Schiedsrichter anpfeift, geht das Spiel los. Aber da passiert ja so viel im Hintergrund. Was ist mit gesperrten Spielern? Was ist mit Problemen, wenn die Auswärtsmannschaft später kommt oder nimm Vereine, die ja Nachwuchsarbeit betreiben. Also da kann es schon durchaus sein, dass du als Punktrichter am frühen Nachmittag das U14-Spiel machst, am späten Nachmittag das U16-Spiel und dann ruft dich der Kollege an und sagt, ich bin leider krank geworden und dann machst du noch schnell mal noch ein Spiel dazu. Das ist ja wirklich auch danke an diese Leute, die das machen und auch wirklich gut machen, dass Fehler passieren. Wenn gearbeitet wird, bin ich der Erste, der keinen Fehler macht. Nein, also da wirklich großes Lob an die ganzen Punktrichter. Und man muss sich auch bewusst sein, eben, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die Punktrichter sind ja jetzt auch Eventmanager geworden durch das ganze Live-Scoring. Und die Punktrichter schreiben ja auch zu einem gewissen Grad das Arbeitszeugnis von Spielern. Das ist ja, wenn der Spieler am Ende des Jahres plus minus 20 hat, ist das was anderes, als wenn er plus minus 10 hat. Und wenn ich da sozusagen nicht genau hinschauen würde als Punktrichter, kann ich da schon stark Werte verfälschen. Also insofern ist diese Punktrichterschulung ein ganz, ganz wesentliches Element. Es müssen nicht jedes Jahr alle Punktrichter kommen, weil sie nicht fundamental immer alles ändert im Eishockey. Manche nutzen es jedes Jahr, um sich sozusagen aktuell aufzufrischen. Und manche sagen, ich fahre jedes zweite, dritte Jahr hin. Vielleicht auch, wenn es größere Regeländerungen gibt, fahre ich hin. Oder viele Vereine machen es auch so, die schicken ein, zwei Vertreter zu der Punktrichterschulung und die schulen dann vor Ort ihr Personal, weil normalerweise hast du ja gerade in höheren Ligen hast du ja eine Punktrichter-Crew, das sind ja 6, 8, 10, 12 Leute, die sich um das kümmern, weil du ja auch einen entsprechenden Bedarf hast. Du hast ja alleine bei einem normalen Hockeyspiel mit Punkterichter und Zeitnehmer und zweimal Penalty Bench hast du allein schon mal 4 Leute und ohne den geht es ja gar nicht.
Jetzt reden wir immer noch von Punkterichtern und im Rahmen dieses Podcasts ist natürlich auch das Gendern durchaus ein Anliegen. Gibt es auch Punkterichterinnen und wenn ja, wie ist da circa das Verhältnis?
Also es gibt sehr, sehr viele Punkterichterinnen und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es nicht nachgezählt, aber gefühlt würde ich sogar sagen, es sind sogar mehr Punkterichterinnen als Punkterichter, vor allem im Nachwuchsbereich. Vielen, vielen Dank dazu. Ich habe natürlich immer beide gemeint und es gibt hier eine große Bereitschaft, auch etwas zu tun. Ich kenne viele Eltern, wo zum Beispiel die Kinder Hockey spielen und die Eltern sagen, gut, ich mache dann auch gleich für meine Altersstufe Punkterichter oder ich mache auch vielleicht nur die Hallenmusik mit. Also da gibt es einige wirklich sehr engagierte Leute, wo man wirklich nur Danke sagen kann, weil es eben auch nicht möglich ist, auf jedem Spielniveau da jetzt sehr viel Geld dafür zu bezahlen und die Leute sich das wirklich von der Freizeit unterstreichen aus einem sehr, ja, auch idealistischen Grundgedanken, muss man wirklich so sagen.
Das ist natürlich im Nachwuchs der Fall. Je älter die Individuen, mit denen man sich beschäftigt, desto wichtiger werden natürlich die Zahlen, die Stats. Diesbezüglich die Frage, wie entstehen in Anführungszeichen jetzt richtige Statistiken? Was passiert zum Beispiel, wenn Vereine, und ich glaube, das geht bei Erstligaspielen in Österreich immer bis 12 Uhr am Folgetag, ihre Statistiken nicht videokorrigieren. Es gab ja immer wieder Anlassfälle, dass es bei der einen oder anderen Mannschaft auffällig häufig, also bei der Heimmannschaft, einen zweiten Assist gegeben hat oder dass es auffallend viele Shots on Goal gegenüber dem Heimtorwart gegeben hat. Wie kann gewährleistet werden, dass solches Schabernacktreiben, nenne ich es jetzt mal, dann auch nicht mehr passiert oder eliminiert wird?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich habe da auch eine eigene Ansicht zu dem Thema. Der erste Punkt ist, wenn wir vom Profibereich sprechen, haben wir Profivereine, die per Definition daran interessiert sind, etwas zu gewinnen, im besten Fall die Meisterschaft. Das heißt, der Profiverein hat per se immer ein gewisses Interesse daran, auch die Statistiken für sich ein bisschen positiver zu gestalten. Ja, das ist für mich ganz normal und deswegen ist meine Philosophie, wir sollten im Profibereich, genauso wie wir Schiedsrichter neutral besetzen, eigentlich auch das ganze Statistikthema neutral besetzen, sprich, dass wir die Vereine auch gar nicht in den Druck bringen, wenn der jetzt eine knappe Situation zu seinen Gunsten entscheidet, was auch durchaus okay ist, dass dann unter Anführungszeichen gleich das Damoklesschwert des Betrügens drüber schwebt. Ich glaube, das ist sehr schwierig und ich weiß auch, dass Punktrichter hier stark unter Druck sind. Die werten einen Shot on Goal, der vielleicht knapp drüber gegangen ist, schon ein Shot on Goal und dann kommt 5 Minuten später einer mit einer Kameraaufzeichnung und sagt, bitte, das war nicht richtig und der Punktrichter hat absichtlich betrogen. Also was ich nicht so stark sehe, ist, dass da wirklich absichtlich betrogen wird in dem Sinne.
Sondern gut, aber dann ist die Frage ja viel wichtiger. Wie wichtig ist die Videokorrektur vielleicht?
Ich glaube, wichtig wäre, dass man einfach die Möglichkeit und auch die Regularien schafft, dass dies möglich ist, ohne dabei einen Punktrichter unter Anführungszeichen gleich mal von vornherein zu sagen, eigentlich ist das, was du machst, ja eh falsch. Also das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, wir sollten auch nicht das Primärziel haben, dass wir jeden einzelnen Schuss millimetergenau mitschreiben, sondern dass wir sagen, ich weiß, das sind Leute, die auch die entsprechenden Möglichkeiten haben, das mit einem sehr hohen Qualitätslevel zu erfassen. Und dass wir dann auch mathematisch sagen können, wenn ich einfach über eine ganze Saison 99% gut erfasse, dann habe ich keine Ausreißer mehr, dann kann nicht ein Spieler plötzlich 20 Schuss mehr haben oder dann kann auch nicht etwas passieren, was ich eigentlich als Schummelei bezeichne. Und klassisches Beispiel, wenn du die Second Assists ansprichst, ich fände es sehr sinnvoll, wenn es möglich wäre, ich weiß, dass es in anderen Ligen schon teilweise umgesetzt wird, da müssen die Schiedsrichter die Second Assists oder First und Second Assists gar nicht mehr ansagen, sondern da ist eine Definition, dass das überhaupt ein Videoschiedsrichter macht. Das kann auch theoretisch der U16-Trainer vom Heimteam sein, wie auch immer du das definieren willst. Aber es wäre wichtig, dass wir vielleicht auch den Druck rausnehmen, dass die Leute das vor Ort in dieser Sekunde entscheiden müssen, weil das Reglement im Eishockey sagt ja auch, ich muss da das richtige Tor aufschreiben am Spielbericht, bevor das Spiel weiterläuft. Wenn das Spiel weiterläuft und der Torschütze ist ungültig, dann hast du ein Riesenproblem, dass das eben nicht mehr, also dass du das Tor nicht mehr ungültig erklären kannst, aber der Torschütze ist illegal. Also da gibt es viele Dinge, die man miteinander denken muss. War übrigens auch ein Thema bei der Punkterichterschulung, wie wichtig es eben ist, einen Fehler gleich zu entdecken. Wichtig, glaube ich, ist eben, dass wir da Strukturen schaffen, dass die Statistiken auch gut erfasst werden können, damit sie auch nicht belächelt werden. Ich glaube, es wäre ganz schlimm, wenn wir einfach in einen Modus kommen, wo wir sagen, ja, wir haben ja diese ganzen tollen Statistiken, aber die stimmen ja nur zu, such dir eine Prozentzahl aus, x Prozent, und dadurch mache ich dann im Prinzip eh meine eigenen Statistiken, weil die sind dann wenigstens ganz richtig. Also das, ich glaube, da müssen wir weg. Und das Zweite ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Ich weiß, dass es immer wieder Intentionen gibt, einem Torhüter möglichst viele Schüsse aufs Tor zu geben. Ich verstehe das bis heute nicht, warum das gemacht wird, weil wenn ich einem Torschützen jeden Schuss, den er kriegt, als Shot on Goal werte, dann hat er ja ein unglaublich tolles Save Percentage. Nur stellt sich ja dann beim nächsten großen Turnier raus, dass der Torhüter gar nicht so gut ist. A und B noch viel schlimmer. der Torhüter kommt ja dann bei den Vertragsverhandlungen zu mir und sagt, schau, ich habe ein unglaubliches Selbstpräsenz, ich möchte bitte doppelt so viel Geld haben. Also ich verstehe prinzipiell nicht, was Statistik frisieren, wenn ich es mal so, überhaupt bringen soll, weil ich mir letzten Endes nur ins eigene Knie schieße, als Verein, als Verband, als Liga und auch als jemand, der sagt, ich möchte ja die besten Spieler herausfinden und das auf eine neutrale Weise. Da sehe ich einfach den Sinn auch des, außer es geht kurzfristig darum, jetzt mit diesem einen Spiel die Meisterschaft zu gewinnen, aber das wird normalerweise auch nicht über die Statistik gewonnen, sondern über die tatsächliche Leistung.
Du bist in deiner Funktion oder in vielen Funktionen tätig. Eine davon ist ja auch im Steirischen Eishockeyverband als Schriftführer. Und weil du schon mehrfach erwähnt hast, man muss hier den Druck rausnehmen. Jede Menge Druck am Kessel war ja auch bei der ÖEHV-Wahl in Villach. Du in deiner Funktion warst dort zugegen. Und nachdem es so meine erste Gelegenheit ist, ein wenig Augenzeugen, Ohrenzeugen Berichte hier einfließen zu lassen von dieser Wahl. Was war dort wirklich los und ging es tatsächlich so turbulent zu und auch lautstark, wie das vielerorts berichtet worden ist?
Ich glaube, dass das nicht der Fokus ist, ob etwas lautstark ist. Muss ich mir vorstellen, da sitzen 130 Leute für eine große Anzahl an Stunden und es sind wirklich viele Dinge abzuarbeiten. Also das ist ja kein munteres Kaffee trinken, was wir dort machen, sondern wirklich, da werden Punkte beschlossen, Vereine aufgenommen, drüber diskutiert, abgestimmt und so weiter. Das musst du auch alles logistisch umsetzen. Aber ich glaube, was wichtiger ist, was ich persönlich dort gesehen habe, ist, ich bin ja studiert, also von meiner Ausbildung her Informationsmanager, sprich jemand, der eigentlich im Unternehmen diese Kommunikation nach innen managen soll, also innerhalb der verschiedenen Abteilungen. Und wenn ich jetzt mir den ÖRV eben so, wie er ja auch strukturiert ist mit Landesverbänden und dem Bundesverband, da ist, glaube ich, einfach auch viel Frust aufgekommen, weil diese interne Information auch über Jahre nicht so geklappt hat, wie sie hätte klappen sollen. Da waren extrem viele gute Dinge, die passiert sind, die sind aber nicht angekommen und teilweise wurden dann auch wieder Punkte kritisiert und diese Kritik wurde entweder ist nicht richtig angekommen oder das Problem wurde eh gelöst, aber das ist wieder nicht zurückkommuniziert worden. Also ich sehe da eigentlich einen starken Verbesserungsbedarf und ich habe das auch schon intern, wir haben uns natürlich in unseren Gremien, sage ich jetzt einmal, auch unterhalten, intensiv unterhalten uns weiterhin, wie können wir denn das Eishockey verbessern, weil vom Streiten werden wir nicht besser und das ist jetzt, ich sehe auch nicht diesen Willen jetzt irgendwie, dass Leute miteinander streiten wollen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir noch mehr darauf bauen, dass wir uns als Eishockeyverband, also jetzt in meiner Rolle als Vertreter des Steirischens, mit der Liga, dass wir uns da unterstützen und dass wir auch ein Leadership haben, das ganz klar Platz schafft, dass wir gute Leute aus der Wirtschaft, aus dem Marketing, aus dem Management, natürlich aus der Sportwissenschaft sowieso, dass wir diese Leute zum Eishockey bringen, dass die dort Positionen bekommen und dort auch arbeiten können und dass wir langjährige Konzepte eben festlegen können, wo ich nicht nach 2 Jahren wieder alles umschmeiß, weil ich genau das verhindern will, was mein Vorgänger gemacht hat. Ich glaube, das muss das Ziel sein und das ist auch etwas, was uns im Nachwuchsbereich was bringen wird, weil im Nachwuchs, wenn ich dort eine Änderung mache, dann gefühlt gesprochen nach 6 Monaten merke ich gar nichts, nach 2 Jahren merke ich ein bisschen was und nach 5, 6 Jahren auf einmal kommen die Früchte zum Tragen, wenn du das eben gut aufgesetzt hast. Und das ist für mich etwas, was im österreichischen Eishockey notwendig ist, dass in einem Verband dieser Größe verschiedene Meinungen existieren und dass auch darüber diskutiert wird, was wir als erstes angehen und wie viel Geld in welches Projekt fließt. Das ist ganz normal und das sehe ich nicht als Streit, sondern das sehe ich als gepflegtes Diskutieren, so wie es, glaube ich, in jedem Verband und auch in jeder Firma stattfindet und was auch gut und wichtig ist.
Aber letztlich geht es, wie so häufig im heimischen Hockey, natürlich um den langen Atem, natürlich auch um die Kooperation zwischen Liga und ÖHV. Da bricht auch ein spannendes Jahr an. Aber wo, glaubst du, stehen wir in puncto Statistik, Erhebung, Qualität der Daten in 5, in 10, in 15 Jahren? Gibt es einen Plan? Und wenn noch nicht, wie sollte der aussehen?
Es gibt definitiv sehr viele Konzepte und Pläne dazu. Der Punkt ist, ich habe es schon angesprochen, wir haben 2015 schon sehr viel gemacht. Muss auch selbstkritisch sagen, vielleicht haben wir in einem Jahr zu viel gemacht. Wir sind aber jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, dass wir uns schrittweise verbessern und uns für jedes Jahr, für jede Saison was vornehmen. Es war zum Beispiel, vor 3 Jahren hatten wir ein großes Projekt. Dann haben wir das gesamte Spieleinladungs- und Spielverschiebungsmodul zum Beispiel eingeführt. Also man muss, das weiß man als Außensteher nicht so. Also wenn ein Heimverein ein Spiel austrägt, dann bekommt ja der Auswärtsverein eine entsprechende Spieleinladung mit Informationen. Das ging früher über verschiedenste Kanäle. Hier haben wir nun ein einheitliches System, wo das Formular gleich ausschaut, wo du automatisch auch alle notwendigen Vertreter informieren kannst, wie Rettung und Ordnerdienst und Presse, was auch immer. Dann 2017 kam dann die ganze Diskussion mit der DSGVO, wo plötzlich Vereine Daten sichern müssen auf eine Art und Weise, was Eishockey-Vereine ja gar nicht am Zettel haben, dass sie plötzlich Datenschützer spielen müssen. Wir haben ein aktuelles Projekt Kadermeldungen, wo es darum geht, wie kann ich überhaupt sicherstellen, dass ein Ligabetrieb nur mit gültigen Spielern, weil die Vereine haben ja auch diese gute Möglichkeiten und wichtige Möglichkeiten, ihre Kaderlisten zu aktualisieren. Also das sind alles Konzepte, wo du sagst, wir nehmen mal ganz viel Druck raus, weil es ist eine unglaubliche Masse an Spielen, die da stattfinden und damit auch eine unglaubliche Masse an Verwaltung und Papierkrieg im Hintergrund, die man normal nicht mitbekommt. Aber wenn ich natürlich einen 8-Stunden-Tag habe und davon 6 Stunden Verwaltungskram habe, freue ich mich irrsinnig, wenn das plötzlich nur mal 5 Stunden sind. Und diese eine Stunde kann ich dann in andere Dinge stecken, wie eine Ausbildungsentschädigung nach Schweizer Modell oder können wir vielleicht einmal, und das ist für mich der erste Punkt, wo wir bei Statistik wirklich auch stark besser werden können, können wir überhaupt einmal alle wichtigen Eishallen mit einer zentralen Uhrenanbindung versehen, dass wir wirklich sagen können, wir können, und da sind wir jetzt zum Beispiel mit dem Dieter Jahres von der Eishockey-Liga schon auf einem sehr guten Weg, dass wir ein internationales Grafikset haben, das wir dann in weiterer Folge auch für einen TV-Partner Puls 24 nutzen können, dass wir auch Spiele streamen können und dass wir dann auch nochmals die Statistiken, die wir bei Hockeydata schon erfassen mit unseren Systemen und die wir ja definitiv ins TV bringen können, live damit auch ins Streaming bringen. Und wenn du sagst, wo stehen wir in 5 bis 10 Jahren, da glaube ich, dass dieses ganze Thema Streaming stark den Sport verändern wird, insofern, dass du dir eben viel mehr anschauen kannst auf Mobile Devices, auch in Ligen, die man jetzt vielleicht noch als Unterklassik bezeichnet, dass du auch neue Konzepte sehen wirst, wo du eben zum Beispiel ein Jahresabo-Ticket nicht nur dich berechtigt, beim Heimverein Spiele zu schauen, sondern vielleicht auch dessen Auswärtsspiele streamen zu können. Also ich glaube, dass wir da sehr viele spannende Dinge sehen und damit auch für die ganzen Broadcaster und Medienproduzenten ganz neue Produkte auch kreieren können. Und was ich persönlich eben auch sehr gespannt bin, wie es uns auch, und das sehe ich auch als Aufgabe, sowohl als Hockeydata als auch in meiner Rolle als Steirischen Eishockeyverband, wie können wir auch dieses Thema Spitzensport und Breitensport eben miteinander verbinden? Weil ich kann nicht, unter Anführungszeichen, die Geldmittel, die ich bei einem Spitzenspiel habe, in einem Breitensportspiel einsetzen. Aber andererseits, wie schaffen es wir trotzdem eine Brücke zu bauen, um auch unsere Fanbase zu steigern, um potenzielle Spitzensportler zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir auch hier über das Thema Stats, über das Thema Generieren von Heroes auch Leute animieren, sich diese Sportart genauer anzuschauen oder zumindest auch immer Zuschauer dieser Sportart zu sein, dass man immer sagen kann, wenn jetzt ein österreichischer Eishockeyverein zu Hause spielt, dann schauen sich das mindestens 8000 Leute an. Das wäre doch mal schön, wenn man dorthin kommt, dass die Sportart als Ganzes so spannend präsentiert wird. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir hinkommen in den nächsten Jahren, dass wir diesen Wert verbessern, dass wir in 10 Jahren über 8000 Zuschauer haben, habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, wir müssen da auch schauen, dass wir den Fans da auch im Rahmen von Statistik noch mehr bieten können, weil wir es auch brauchen werden, weil der Weg ist absolut Richtung Mobile unterwegs.
Da sind jetzt viele interessante Einblicke und auch Ausblicke dabei gewesen, in diesem Fall von der Statistikfront, und werde auch versuchen, im Rahmen von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner immer wieder solche Teilbereiche zu featuren, ohne die Eishockey nicht passieren könnte, weil eben Statistik eines deiner großen Steckenpferde ist. Habe ich noch zwei abschließende kurze Fragen an dich. Was ist für dich im Eishockeysport die unnötigste Statistik oder eine, der man künftig weniger Wert zumessen sollte, als es vielleicht aktuell passiert?
Das ist eine gute Frage. Also ich sage jetzt nicht, dass es die unnötigste Statistik ist, um Himmels Willen. Es ist nämlich eine, für mich persönlich, wenn du mich persönlich fasst, ich schaue überhaupt nicht auf Heim- und Auswärtstabelle. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die nicht wichtig ist. Aber ich kann dir nur sagen, für mich persönlich, ich achte da echt wenig drauf, weil ich sehe ein Spiel immer als Spiel und achte da nicht so sehr drauf, ob das Heimteam jetzt gewinnen müsste, weil es zu Hause spielt, sondern ich schaue wirklich, welcher Spieler ist heute da und welcher Spieler ist verletzt und was hat der Coach umgestellt und haben die gerade die letzten 4 Spiele verloren und sind auch in einem mentalen Tief. Also das ist für mich viel spannender als eine Heim- oder Auswärtstabelle. Aber ich habe jetzt nie gesagt und schon gar nicht in einem Podcast, dass das eine wichtige Statistik ist.
Ja, viele Heimfans werden jetzt wahrscheinlich vehement sagen, nein, wir sind nämlich genau diejenigen, die den Unterschied ausmachen, dass glaub auch weltweit 57% aller Heimspiele von Sportmannschaften gewonnen werden. Auch dieser Wert wird eine Daseinsberechtigung haben.
Absolut.
Genauso wie die nächste und damit auch letzte Frage. Welchem Wert, welcher Statistik messen wir noch zu wenig Wert bei? Was wird wichtiger werden? Was ist dir vielleicht jetzt schon wichtig, was beim Eishockey-Fan da draußen vielleicht noch nicht ganz dort ist, wo es sein sollte?
Also du hast vorher schon angesprochen, diese quasi Fan-Week-Geschichte. Ich glaube, dass wir diese Zone-Entries gut anschauen müssen, weil es hat einen Grund, warum ein Coach einen gewissen Spieler im entscheidenden Unterzahl-Bully 8 Sekunden vor Spiel aufs Eis stellt, damit er eben dieses Bully gewinnt. Also da glaube ich, es sind eben dann doch die Super-Spezialpersonen, die dann diese Situation lösen sollen. Das ist etwas, was ich im Fußball sehr stark erlebe, wo du dann einen Spieler hast, der dann eigentlich die halbe Saison nicht aufhält und dann plötzlich knipst er im Finale dann doch zweimal. Im Eishockey glaube ich auch, da sind es einfach viel mehr Aufgaben, die du hast. Wie gesagt, wenn ich dieses Defensive-Bully gewinne, dann gibt es gar nie die Situation, dass ich ein Tor kriegen könnte. Also das ist für mich etwas sehr Spannendes. Warum stellt ein Coach genau bei diesem Shift diese 5 Leute aufs Eis oder eben auch nur 4, wenn es dann in Unterzahl ist? Das finde ich persönlich sehr spannend, sollte man mehr darauf achten.
Alles klar. Und jetzt haben wir es dann doch noch geschafft, das böse F-Wort in einem Eishockey-Podcast fallen zu lassen. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank, Martin, dass du so ausführlich Zeit genommen hast und die Leute da draußen ein wenig zum großen, großen Thema Statistik im heimischen Eishockeysport belehrt hast.
Ja, vielen Dank nochmals. Freut mich sehr und ich hoffe, dass als Statistiker ist man ja helles Licht nicht gewohnt, weil man ja oft ja im Hintergrund arbeitet. Und ich hoffe, dass das, es ist eine, sage ich jetzt auch in Vertretung der Punktrichter, oft eine nicht sehr bedankte Arbeit. Aber ich möchte wirklich betonen, und das vor allem im Nachwuchs- und Ausbildungsbereich, wir brauchen hier einen guten Level, weil wir sonst einfach nur schätzen können. Also mir hat einmal ein Ausbildungstrainer gesagt, wenn ich einen schnellen Spieler habe, der zufällig in der Linie mit 4 langsamen Spielern spielt, dann wird der immer gut ausschauen. Aber wenn ich ihn objektiv messen kann, dass der eigentlich ja doch nicht schnell ist, dann habe ich einfach einen zweiten Wert. Das ist nicht alles Schnelligkeit, vielleicht ist er ein guter Teamspieler oder was auch immer, aber ich habe eine neue Möglichkeit, einen Spieler zu bewerten. Und wir können natürlich sagen, wir machen das nicht, aber dann sind uns andere Länder einfach was voraus und die machen es dann besser.
Alles klar, ein wunderbares Schlusswort. Das war also Martin Weber von Hockey Data und das war die erste reguläre Folge mit Gästen, wenn man so will, von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Heute in einer Woche gibt's die nächste Doppelfolge des Thomas Koch Spezial Teil 3, das Abenteuer in Schweden Teil 4. Äußerst spannend, die Ära Red Bull Salzburg. Die ersten beiden Teile lassen sich bereits überall dort nachhören, wo ihr eure Podcasts hört. Und in der nächsten Folge von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner mit Gästen dann beehrt mich dann niemand geringerer als Färber Goalie Mike Users. In diesem Sinne, bis bald bei Hockey.
mehr davon.